D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und ihr seid jetzt gleich reif fürs Essen aus der Region. Bei mir ist das ja so, im Supermarkt gibt es ungefähr seit, ich sag mal, 2 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger, so Schildchen überall mit der Aufschrift aus der Region, unter den Kartoffeln, unter den Möhren, unter den Kohlrabi. Das fällt mir auf, allerdings steht da nicht immer unbedingt, wo es genau herkommt. Ich habe halt jetzt nur so eine Ahnung, es kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Umgebung. Im Rheinland oder so, keine Ahnung. Genau weiß ich es nicht. Ich kaufe es aber trotzdem, weil es sich gut anhört. Denn wir haben ja alle im Kopf, es ist besser, Essen zu kaufen, das zum Beispiel nicht aus Neuseeland kommt, sondern eher aus Neuss. Und Erdbeeren nicht im Dezember kaufen, sondern im Juni oder auch im April. Vera Pach ist hier bei mir im Studio.
Guten Abend.
Vera, du hast hier schön Erdbeeren schon mitgebracht, weil es ja so schönes Wetter ist. Deswegen haben wir schon Erdbeeren.
Tja, sind aber nicht alle aus Deutschland.
Nicht alle aus Deutschland. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Und wir gucken heute in der Sendung genauer dahin, ob es wirklich immer schlau ist, Produkte aus der Region zu kaufen und wann es sich vielleicht nicht unbedingt lohnt. Nah am Teller gebaut. Das ist unsere Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Kais. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Guten Appetit.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So oder so von Bosse bei D-Radio Wissen. Hier im Studio stehen 2 Teller mit Erbsen. Nein, nicht Erbsen, Quatsch.
Nicht Erbsen.
Erdbeeren heißen die. Ich habe in diesem Jahr schon welche gegessen, die waren aber noch nicht so toll. Ich probiere mal hier eine. Das ist ja tatsächlich dieses Jahr alles ein bisschen früher. Der Spargel fing schon sehr früh an in diesem Jahr und auch die Erdbeeren kommen jetzt schon. Und sie sind nicht alle aus Griechenland, sondern viele auch aus Deutschland. Vera, du hast die Erdbeeren mitgebracht?
Ja, eine Sorte ist aus Deutschland, eine Sorte ist aus Spanien.
Okay, dann klingt es natürlich erstmal so, aus Deutschland sind die besser. Haben sie jetzt endlich wieder Saison? Die schönen Erdbeeren. Aber eigentlich ist es ja selten, dass wir etwas essen heutzutage, was genau zu der Jahreszeit eigentlich reif ist. Also die meisten Sachen gibt es das ganze Jahr im Supermarkt. Und deswegen weiß ich persönlich zum Beispiel auch nicht genau, wenn ich mir nicht vorher das genau angucke, wann Zucchinis jetzt reif sind oder Erbsen oder Blumenkohl. Das war bei unseren Eltern und Großeltern sicherlich noch ganz anders. Die hatten ja oftmals auch noch einen kleinen eigenen Garten. Und Vera, du hast dich ein bisschen schlau gemacht in Sachen saisonal kochen.
Genau, saisonal kochen früher. Ich habe da so ein Kochbuch gefunden, das mit alten westfälischen Rezepten und ein Gericht, das ich da gefunden habe, von dem hatte ich vorher noch nie gehört, das heißt Heckengemüse oder Heckengemüs. Hast du das schon mal von gehört?
Nee, Heckengemüs.
Heckengemüse, genau. Und für dieses Gericht braucht man
so Thuja-Hecke oder was?
Nee, das ist halt lauter Zeug, was man irgendwie so in der Hecke pflückt. Zum Beispiel junge Brennnesseln, Holundersprossen, Stachelbeersprossen, Johannisbeersprossen, Löwenzahn. Dann nimmt man noch Spitzen von überwintertem Grünkohl und Spinat. Und das wird dann alles mit Kartoffeln und geräucherter Wurst gekocht.
Das klingt dann nach so einem grünkohligen Eintopf irgendwie.
Genau, das ist ein richtiger westfälischer Eintopf. Und das ist halt das erste Grün oder frische Grün, was es gibt, bevor so das richtige Gemüse dann.
Ich hatte keine Ahnung,
sprießt.
Dass man Holundersprossen oder Stachelbeersprossen essen kann. Naja,
aber ich wusste es auch nicht. Ich finde es ganz spannend. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht, dass man echt Löwenzahn essen kann.
Ja, das habe ich schon mal gehört. So Löwenzahnsalat gibt es manchmal in so bestimmten Kochbüchern, die dann bei Biokisten mit dabei liegen.
Genau, und das ist jetzt Saison.
Das jetzt, hat jetzt so Saison. Also Heckengemüse ist ein Vorschlag für das nächste Essen Ende April. Was hat man sonst noch gegessen im Frühling in dieser Jahreszeit?
Also ich habe heute mal mit meinem Vater gesprochen, der ist 70 und ich habe ihn gefragt, weil der nämlich als Kind auf dem Land groß geworden ist und das erste, was es gab, sagt er, waren zum Beispiel Salate, die man in einem Mistbeet vorgezogen hat.
Das war ein Beet, das wurde eigens angelegt zur Sonnenseite und wurde also gut gedüngt und das war dann abgedeckt durch Glas und in diesem Glasmistbeet, da wurden also schon Spinate und also auch Salate vorgezogen. Da kann ich mich dran entsinnen und dann kam schon aber auch bald Kohlrabi und weitere Gemüse wie auch Möhren und Erbsen, das kam alles dann später.
Also man musste ein bisschen warten, tatsächlich, bis die richtig frischen Sachen kamen.
Genau. Also ich habe dann heute eben auch erfahren, dass es um diese Jahreszeit noch viel Eingemachtes gab. Viel Gepökeltes und Gelagertes aus dem Keller. Weil, eben je nachdem, wie warm es im April oder März war, wuchs dann jetzt einfach nur nichts.
Schnibbelböhnchen, kann ich mich erinnern, wurden auch gesalzen und im Steintopf eingemacht, also im Herbst. Und dazwischen wurde viel Salz gestreut, sodass die sich also auch im Steintopf bis ins Frühjahr hinein hielten. Porree war noch auch im Keller unten, wie auch Wurzeln. Die wurden ja im Winter, im Herbst wurden die reingeholt im Keller. Da gab es einen Sandhaufen, da wurden die reingesteckt und blieben auch so haltbar.
Genau, das sagt mein Papa, den ich heute noch angerufen habe und zusammengefasst. Die Saison für frisches Gemüse ging früher viel später los. Kräutersalat und Spinat waren so das Erste, was es gab. Und ansonsten hat man eben noch Eingewecktes aus dem vergangenen Sommer gegessen.
Ich habe es dir eben schon mal erzählt. Ich habe auch neulich mal so ein Kochbuch mir angeguckt von einer Großmutter oder Urgroßmutter. Das war so das Wegglas im Jahresverlauf oder so. Und da waren halt auch all diese Rezepte, wie man die Sachen alle einmacht. Also in diesen Weggläsern, sei es ein Pflaumen oder sonst irgendwas. Und halt auch diese ganzen Schweine-Fleischgeschichten. Was ich aber so interessant fand, dass da halt immer stand, man soll das irgendwie ungefähr 2 Stunden bei 90 Grad einkochen. Und da habe ich gedacht, das ist ja dann schön, saisonal und regional, aber wenn es 2 Stunden einkocht.
Viel Energie reingeflossen.
Auf jeden Fall. Regional einkaufen und nur das kochen, was gerade im Garten wächst, das ist eine Herausforderung. Die meisten von uns haben keinen Garten mehr, aber wir können natürlich trotzdem versuchen, das zu essen, was gerade auch zur Jahreszeit passt. Und dabei helfen uns manchmal auch Siegel, ein neues Regionalsiegel. Das stellen wir euch gleich vor.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nah am Teller gebaut. Es geht um Lebensmittel in unserer Redaktionskonferenz. Und in dem Zusammenhang hört man ja oft regional und saisonal, diese Wortkombination, die nicht so ganz einfach ist, aber erstaunlich vielen Leuten inzwischen recht schnell über die Lippen geht. Das hat auch seinen Grund. Laut einer Umfrage der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wollen 3/4 der Deutschen lieber Lebensmittel kaufen, die aus ihrer Nähe stammen. Also Möhren, Milch oder Kartoffeln aus dem Landkreis und eben nicht aus China. Allerdings zu durchschauen, wo was herkommt, das ist nicht leicht. Es gibt ja immer wieder mal so kleine Schildchen, die auf irgendwas hinweisen. Aber seit Januar gibt es nun ein neues bundesweites Siegel, das Abhilfe schaffen soll. Das heißt, das sogenannte Regionalfenster wurde mitentwickelt vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und das sieht so aus, ein blaues Schild steht zum Beispiel auf einer Wurst. Da steht dann drauf, Schwein und Rind komplett aus Hessen, geschlachtet, zerlegt in 36251 Bad Hersfeld. Anteil regionaler Rohstoffe am Gesamtprodukt 92%. Die Lebensmittelexpertin von der Verbraucherzentrale in Hessen, Andrea Schauf, kann uns mal ein bisschen genauer erklären, wie das eigentlich funktioniert.
Dieser Dschungel an Siegeln ist ja nur deshalb entstanden, weil es derzeit an einer rechtlichen Regelung, an einem gesetzlichen Rahmen für Regionalkennzeichnung fehlt. Mhm. Also daher kann eben jeder dann auch seine Siegel und Label selbst kreieren. Und da versucht man eben durch nun diese freiwillige Lösung, denn das Regionalfenster ist ja keine rechtsverbindliche Lösung, keine einheitliche, sondern es ist jetzt erstmal das Ziel, bundesweit ein einheitliches Siegel da zu kreieren, aber es ist auf freiwilliger Basis, was dann auch wieder das Problem dann eben hervorbringt, dass dann weiterhin natürlich Hersteller, also Handel und Hersteller immer noch ihre eigenen Siegel da nutzen können und auch weiter so werben können.
Aber das Regionalfenster ist jetzt schon so ein Siegel, das mir so ein bisschen klarere Angaben macht. Zum Beispiel, wo tatsächlich genau das Lebensmittel herkommt, was ich kaufe.
Genau, also das ist schon so. Also das ist ein freiwilliges Label. Wer es aber nutzt und dafür also auch eine Lizenz erkauft bei dem Trägerverein, der muss sich an bestimmte verbindliche Kriterien dann halten. Nämlich muss eindeutig dann die Region benannt werden, aus der dann die Rohstoffe auch bezogen werden, also wo die herkommen.
Zum Beispiel Landkreis Osnabrück oder so.
Genau, also es wird die Region, die ist also so definiert im Regionalfenster, dass man also, sie muss kleiner als die Bundesrepublik sein, kann aber eine Ländergrenze oder Staatsgrenze auch überschreiten und könnte also auch sagen, Getreide aus der Eifel oder 100 Kilometer um Aachen herum. Also sie muss eindeutig definiert sein, nachprüfbar sein, also ein Landkreis, ein Bundesland, ein Radius in Kilometer angegeben. Bei zusammengesetzten Produkten muss die Gesamtsumme aller regionalen Rohstoffe, also in einer Prozentzahl, angegeben werden. Produkte, die jetzt aus einer Zutat bestehen, also es wäre jetzt zum Beispiel Milch oder Fleisch, die müssen zu 100% aus der benannten Region stammen. Wenn man jetzt ein zusammengesetztes Produkt hat, also sagen wir mal eine Zwiebelwurst, dann muss die Hauptzutat, das Schweinefleisch und die wertgebende Zutat, die Zwiebeln, die müssen dann auch zu 100% aus der genannten Region stammen.
Aber der Pfeffer darf woanders herkommen?
Der Pfeffer darf woanders herkommen. Und wenn jetzt diese Hauptzutat weniger als 50% des gesamten Produkts ausmacht, dann müssten die weiteren Zutaten auch wieder zu 100% aus der genannten Region stammen, bis mindestens 51% des Gewichts erreicht sind. Also das ist natürlich eine aus Sicht der Verbraucherzentralen eine unbefriedigende Menge, denn also aus unserer Sicht müsste ein regionales Produkt also mindestens 95% der Zutaten aus der genannten Region auch haben. Das ist jetzt eben der Punkt, an dem es also schon Nachbesserungsbedarf gäbe, woran man sicher noch arbeitet, da auch im bei dem Trägerverein. Aber das ist so der Diskussionspunkt.
Aber letztlich geht es hier wirklich nur darum, wo das Lebensmittel, was ich kaufe, im Supermarkt angebaut worden ist, beziehungsweise wo das Schwein aufgezogen worden ist, was ich vielleicht in der Wurst esse.
Genau, es geht dann auch wirklich um die klare Angabe, wo kommen denn die Zutaten her, auch der Ort der Verarbeitung, also zum Beispiel ein Schnitzel, also dann wäre das Schweinefleisch geschlachtet und zerlegt da und da, ja, also in Hessen oder da eben, wo der Verarbeitungsort ist. Das erfährt der Verbraucher.
Aber nun ist es ja ein bisschen so, also auch wenn ein Produkt regional hergestellt ist, heißt das nicht unbedingt, dass es zu jeder Jahreszeit sinnvoll ist, das zu kaufen oder dass es vielleicht auch grundsätzlich unter sehr viel Energieaufwand hergestellt wurde. Das wird aber aus diesem Siegel nicht erkennbar.
Natürlich ist es so, wenn jetzt eine Tomate regional außerhalb der Saison im beheizten Treibhaus angebaut wird, dann ist natürlich auch schon mal ein Vorzug, der ja für viele regionale Produkte besteht, der ist natürlich damit weg, ja, oder ist zumindest sehr eingeschränkt, das muss man schon sagen. Aber es ist einfach sehr schwierig, die ganzen Kriterien, die ich sag mal, den Klimaschutz oder ja, die Klimaverträglichkeit eines Produktes bestimmen, die kann man nicht in einem Regionalsiegel verpacken. Wir sagen also, das Regionalfenster ist ein erster positiver Schritt in Hinblick auf eine einheitliche Regionalkennzeichnung, aber wir wünschen uns, dass es einen rechtlichen Rahmen gibt, dass es also nicht auf freiwilliger Basis bleibt, so nach dem Vorbild des Öko-Label, also das auf den Bioprodukten ist. Das ist ja eine EU-weite Lösung und so sollte das auch für die Regionalkennzeichnung sein.
Ein Schritt zu mehr Transparenz, das soll das freiwillige Regionalfenstersiegel sein, das seit Januar im Umlauf ist. Darüber habe ich gesprochen mit Andrea Schauf von der Verbraucherzentrale in Hessen. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet und sie sagt eben, dass es da durchaus noch ein bisschen Bedarf gibt, das Ganze noch transparenter zu machen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich habe heute Morgen eine Runde Quizduell mal eben zwischendurch gespielt. Und bei der Frage draußen im Grünen kam dann, was ist eine Quitte? Ein Schmetterling, ein Gemüse, eine Frucht oder ein Fisch? Klar wusste ich, dass es ein Obst ist. Das ist jetzt nicht so schwierig. Wir haben ja alle schon mal von Quittengelee gehört. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann die Dinge eigentlich genau reif sind. Und das geht uns ja bei vielen Sachen so. Wann ist es eigentlich so weit, dass man irgendwas ernten kann?
Ich bin ja mit dem Garten aufgewachsen, ich kenne mich aus.
Die Tafeltrauben. Gibt es die überhaupt in Deutschland? Ah ja, richtig. da muss ich fast raten, da habe ich nicht so richtig viel Ahnung. Ich glaube, die Trauben, die kommen erst im Juni.
Oh, heimische Trauben. Gibt es überhaupt heimische Trauben? Doch, es gibt heimische Trauben, die sind auch im Herbst dran.
Der Apfel, der blüht im Frühjahr und der Apfel kommt dann, glaube ich, im Herbst.
Heimische Äpfel gibt es im Herbst.
Die sind erst im Herbst, dann können die geerntet werden. Ich denke mal so, es war bei uns im September, da haben wir dann in den Bäumen rumgehangen und haben dann ganz viel eingelagert und Apfelmus gemacht und was man halt so mit Äpfeln, was man halt mit denen dann danach macht. Apfelsaft, genau, geht auch noch.
Also Kirschen sind ganz eindeutig Juni.
Korrigiere. Kirschen habe ich bislang immer nur im Juli gegessen.
Die süßen Kirschen, würde ich auch sagen, die kommen Ende August.
Kirschen ist auch ein schönes Sommergewächs. Sauerkirsche und die Süßkirsche. Juli, August.
Erdbeersaison, das muss im Sommer sein, wenn die Leute draußen auf dem Feld sind und sie pflücken. Also sagen wir mal Juni bis, wahrscheinlich nur Juni und Juli.
Oh, ich glaube ab Frühsommer. Ende Mai, Anfang Juni bis August.
Die Erdbeere hat mehrere Saisons. Es gibt eine Früh-, Spät- und Mittelerdbeere. Ich glaube, die ersten Erdbeeren im Freiland in Deutschland gibt es aber so, sagen wir mal, Mai, Juni. Und dann gibt es nochmal eine spätere Sorte, die so im August, September oder sowas unterwegs ist. Ich weiß das mit den Erdbeeren jetzt, weil ich jetzt einen Kleingarten habe. Und da musst du ja dann Erdbeerpflanzen kaufen. Und dann stellt man fest, Erdbeeren gibt es zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Und man stellt fest, schade, Äpfel gibt es natürlich erst im Herbst. Und dann fängt man auch langsam an, sich zu wundern, warum es jetzt irgendwie so viele frische, knackige Äpfel gibt. Und dann guckt man so ein bisschen nochmal anders darauf, wo die herkommen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herzförmig sind ja auch manchmal die schönen roten Erdbeeren, die erinnern uns an Liebe und schöne Dinge. Vor 2,5 Jahren, da gab es frische rote Erdbeeren im November auf dem Wochenmarkt und im Supermarkt aus Deutschland. Freilanderdbeeren. Hatten wir alle große Fragezeichen, wie das denn sein kann, aber die Erklärung war recht einfach. Es war einfach so warm gewesen im November, dass die Erdbeeren, die eigentlich für das kommende Jahr gepflanzt waren, gedacht haben, schon so schön warm, so viel Sonne, so warmes Wetter, wir machen mal schnell ein paar Früchte. Vielleicht waren aber auch unter den Schälchen ein paar vom Fruchthof Hensen in der Nähe von Bonn. Bei dem wachsen Erdbeeren nämlich tatsächlich bis in den Winter hinein. Anna Kohn ist da jetzt mal in der Vorsaison hingefahren.
Immer 500 Gramm in eine Schale und dann ab auf die Palette. Auf dem Fruchthof Hensen in der Voreifel verpacken Arbeiter die Erdbeerernte. Auf 150 Hektar Freiland baut der Betrieb in der Nähe von Bonn seine Früchte an. Und verkauft sie deutschlandweit an Supermärkte und sogar bis nach England und Österreich. Außerdem beliefert er 5 regionale Verkaufsstände, erzählt Kilian Muth, Betriebsleiter beim Fruchthof Hensen.
An den Verkaufsständen, wir haben zum Beispiel einen in dem Supermarkt direkt in der Obst- und Gemüseabteilung. Und da merkt man schon, dass die Regionalität einfach einen großen Vorsprung hat. Nebenan lieben Erdbeeren aus Spanien oder von anderen Mitbewerbern. Und ja, man greift da ganz gerne zu der regionalen Erdbeere.
Die regionale Erdbeere gibt es vom Fruchthof Hensen von Anfang April bis Mitte Dezember. Damit bietet Hensen das Obst weit außerhalb seiner eigentlichen Saison an. Hochsaison hat die Erdbeere eigentlich nur von Mai bis Ende Juli. Bei Hensen baut man sie in der Vorsaison und im Winter im Gewächshaus an. 6,5 Hektar Fläche hat der Bauer dafür. 2 Gewächshäuser aus Glas, eines mit Wänden aus Folie. Im großen Glasgewächshaus scheint die Sonne durch die 4 Meter hohen Glaswände. Es ist angenehm warm und die Luft ist frisch. Ein paar Hummeln fliegen durch die Luft. Es riecht süß nach Erdbeeren. Das Erstaunliche, die Erdbeerpflanzen selbst stecken nicht im Boden, sondern hängen in langen Reihen etwa auf Brusthöhe in der Luft, wie in schwebenden Blumenkästen. Darunter verlaufen dünne Heizrohre, sozusagen eine Fußbodenheizung für die Erdbeere. Geheizt wird mit 3 großen Kohleöfen, erklärt Kilian Muth. Die werden aber nur in den Morgenstunden eingesetzt, denn ansonsten speichern die Gewächshäuser die Wärme von außen. Die Wände sind doppelverglast.
Also witzigerweise ist es so, dass sie selbst bei den niedrigsten Temperaturen, insofern Sonne da ist, relativ wenig Kohle brauchen. Das heißt, wir brauchen dann am Tag auf dem gesamten Hof zwischen 2 und 3 Tonnen Kohle. Schlecht sind für uns regnerische, feuchte, kalte Tage. Da kann dann der Verbrauch am Betrieb schon mal hochgehen auf 7 bis 8 Tonnen.
7 bis 8 Tonnen Kohle sind nicht gerade wenig, vor allem in Anbetracht des klimaschädlichen CO2, das dadurch in die Luft geblasen wird. Ein Umstieg auf klimafreundlichere Energien wie Biogas ist für Muth aber keine Option.
Bei uns fällt zu wenig Material an, um selbst eine Biogasanlage zu betreiben. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Flächen, die uns zur Verfügung stehen, wir natürlich in erster Linie für Erdbeeren nutzen. Des Weiteren ist es so, wir haben leider keine Biogasanlage in unmittelbarer Nähe, sodass wir von dort die Energie abnehmen könnten.
In dem Gewächshaus ist es nicht nur angenehm warm, es ist auch unglaublich hell, so dass es fast blendet. Das liegt auch an den weißen Planen, die auf dem Boden unter den schwebenden Erdbeerkästen liegen.
Ja, mit dem Glashaus haben sie einen sogenannten Flascheneffekt oder eine Sonnenfalle. Das heißt, das Sonnenlicht dringt in das Glashaus ein durch die großen Glasflächen, wird vom Boden reflektiert. Und dann kommt noch die Besonderheit von einem Glashaus, dass eben auch die Glasflächen von der Innenseite her das Licht wieder reflektieren. Das heißt, wenn Sie in ein Glashaus gehen an einem sonnigen Tag, empfinden Sie es viel heller als im Freien.
Deshalb ist auch kaum zusätzliche Bestrahlung mit Licht nötig, erklärt Kilian Muth. Einige Glühbirnen hängen trotzdem an Stahlstreben von der Decke. Sie werden für circa 4 Wochen im Februar eingesetzt. Das sei gerade die Phase, in der die Erdbeerpflanze sich streckt, sagt Muth. Und durch mehr Bestrahlung entwickele sie einen längeren Fruchtstiel. So rage die Beere mehr aus der Pflanze heraus und müsse zum Beispiel weniger mit Pflanzenschutzmittel besprüht werden.
Sie können sich vorstellen, wenn Sie bei uns alle 3 Gewächshäuser, die beleuchtet werden können, mit Licht in der Nacht für einige Stunden versorgen, dann kostet uns die Nacht ungefähr 1.000 Euro.
Der Strom für die extra Streckbeleuchtung wird komplett dem Stromnetz entnommen und nicht selbst produziert. Eine Möglichkeit dafür wäre, Photovoltaikplatten auf dem Hof zu installieren, damit grünen Strom ins Netz zu speisen und für einen Ausgleich des eigenen Stromverbrauchs zu sorgen. Viele Bauern haben solche Platten auf den Dächern. Aber für den Fruchthof ist das keine gute Möglichkeit, sagt Kilian Muth.
Das Problem dabei ist, dass die Flächen, die vorhanden sind, müssen natürlich das Licht durchlassen. Das heißt, wir brauchen das Sonnenlicht im Haus und Photovoltaik würde ja dann das Sonnenlicht wegnehmen.
Man merkt, es geht hier vor allem um die Erdbeere und erstmal weniger um erneuerbare Energien. Neben Wärme und Licht brauchen die Erdbeerpflanzen noch Wasser und Nahrung. Das Wasser wird auch per Verdunstung zur Kühlung eingesetzt, wenn es in den Gewächshäusern zu warm wird. Es kommt aus einem riesigen Regenwasserbecken neben dem Hof. Ein Klimacomputer regelt die Einstellungen im Gewächshaus. Er fährt die Fenster auf und zu, misst beständig Temperatur, Feuchtigkeit, Nährwerte und Durchfluss bei Bewässerung. So können die Erdbeeren in Ruhe reifen. Bis zu 350 Erntehelfer pflücken auf dem Fruchthof. Wenn die Erdbeeren in Kisten und Paletten verladen sind, haben sie noch eine letzte Station auf dem Hof vor sich, die Kühlräume.
Wir haben 4 normale Lagerkühlräume. Da sind die Erdbeeren zwischen 4 und 6 Grad gelagert, werden dort auch transportfertig gemacht für die Spedition. Hier haben wir ein etwas kleineres Kühlhaus oder schmaleres Kühlhaus. Das ist die sogenannte Schnellkühlung. Da wird die Ware innerhalb von maximal 20 Minuten von Außentemperatur auf 4 Grad runtergekühlt, um dann eben eine gesicherte Kühlkette zu bekommen.
Das braucht viel Strom. Und bei der Kühlanlage überlegt sich der Betrieb auch gerade, doch erneuerbare Energien wie Photovoltaik einzusetzen. Denn gerade an heißen Tagen brauche man ja die Kühlung und habe auch genügend Sonnenlicht für eine Photovoltaikanlage. Was die Erdbeeren angeht, die direkt an die Verkaufsstände gehen und nicht für den überregionalen Handel in Deutschland vorgesehen sind, die brauchen keine Kühlräume. Das ist ein Pluspunkt für die regionale Erdbeere, aber wer sie außerhalb der Saison kauft, nimmt trotzdem mehr Belastung fürs Klima in Kauf.
Erdbeeren aus der Region sind meistens gut, aber wenn sie dann extra beheizt werden müssen, ist es natürlich nicht besonders ideal. Aber wir sprechen gleich nach 19 Uhr mit jemandem, der sagt, es geht nicht immer nur um die CO2-Bilanz, sondern um noch viel mehr, um wirklich die Umweltverträglichkeit von Lebensmitteln genau zu untersuchen. Und er meint deswegen, regional ist eigentlich immer gut.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vor ein paar Wochen, da war ich am Biostand auf dem Wochenmarkt im Viertel, habe die Auslage gescannt nach dem Hinweis auf den Schildchen eigene Ernte, weil dann immer klar ist, das kommt von 50 Kilometer entfernt und nicht aus Spanien. Das war aber noch nicht so viel und ich habe dann irgendwann gefragt, gibt's eigentlich schon eigenen Pflücksalat? Und neben mir die Kundin, die fing sofort total an zu lachen. Ach, das ist doch noch viel zu früh, so nach dem Motto, das weiß man doch. Und ich wusste es halt nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Mit dieser Sache bin ich nicht allein, dass ich nicht genau weiß, wann was irgendwie seine Zeit hat und reif ist. Aber genau dafür gibt es ja heutzutage prima Hilfsmittel, zum Beispiel Saisonkalender. Die sagen mir dann wirklich, wenn ich mal reingucke, wann der Pflücksalat und die Radieschen reif sind, wann die Kirschen, die Tomaten und der Lauch. Und einen solchen Saisonkalender, der erklärt, wann was Saison hat und was vielleicht eher im Lagerhaus rumliegt oder auch im geheizten Gewächshaus, den hat Michael Blanke mitentwickelt von der Universität Bonn aus dem Bereich Gartenwissenschaften. Hallo Herr Blanke.
Ja, hallo, ich freue mich.
Sie arbeiten daran mit und aktualisieren diesen Saisonkalender auch jedes Jahr. Was gibt es denn da nachzubessern?
Ja, es gibt jedes Jahr was nachzubessern. Der Saisonkalender soll vor allem als Orientierung, so wie Sie es schön in der Anmoderation gesagt haben, dienen für den Kunden, damit er eben immer aktuell informiert ist, welches Obst und Gemüse gerade in der Saison ist. Den gibt es kostenlos herunterzuladen von den Verbraucherzentralen oder als kleines Faltblatt, kostet nichts, einfach bei denen auf die Homepage gehen.
Mhm, aber ist es denn nicht jedes Jahr im Grunde gleich, also dass die Erdbeeren eben immer so im Mai kommen oder im Juni?
Ja, es ist in jedem Jahr ähnlich, aber Sie wissen auch, die Spargelsaison hat in diesem Jahr gerade angefangen und Sie wissen, letztes Jahr Ostern hatten wir um diese Zeit noch keinen Spargel.
Nee, da hatten wir Schnee.
Kalt. Und da konnten wir zu Ostern noch nicht auf heimischen Spargel zurückgreifen. Deshalb ist es wichtig, dass er immer aktualisiert wird und die aktuelle Version ist immer jeweils im Netz verfügbar.
Und die ist dann wirklich für das aktuelle Jahr, das sich dann auch mit dem Wetter abspricht quasi?
Ja, also auf eine Woche genau, natürlich nicht, weil es ja eben alles umgesetzt werden muss, aber die ist schon relativ aktuell, also aktuell. Da geht es kaum.
Wenn wir uns das jetzt angucken, also dieses Jahr ist wirklich was Besonderes, dass es so früh schon genau. Im Jahr Spargel gibt, weil es ja einfach auch schon seit Februar schönes Wetter ist, das können wir uns alle vorstellen. Aber wenn ich mir mal so die Auslagen angucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass da so bestimmte Früchte oder bestimmte Gemüse auch immer früher oder immer länger vielleicht auch darum liegen aus dem Freiland. Wird da irgendwie getrickst?
Ja, die deutschen Anbauer geben sich alle Mühe, ziehen alle Register, um eben dem Konsumenten möglichst früh das gewünschte Obst und Gemüse aus der Region zur Verfügung zu stellen. Das nennt man verfrühen. Ich verfrühe also das Obst und das Gemüse. Das geschieht auch auf sehr umweltfreundliche Art. Der Anbau geschieht unter Folien. Es wird also werden keine fossilen Energieträger, also kein Öl eingesetzt oder kein Gas oder keine Kohle.
Außer dafür, um die Folien herzustellen.
Aber die werden in den nächsten Jahren nochmal verwendet oder im dritten Jahr auch nochmal. Also das verteilt sich dann.
Ja. Also das mit den Folien, das habe ich nämlich auch schon mal gehört, als ich da zu meinem Biostand gelaufen bin und dann gab es Feldsalat und er sagte, ja, die haben wir mal in so Folientunnel. Genau. Das heißt, das ist vernünftig, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, da irgendwie den Pfoff unter dem Hintern zu machen.
Ja, bei dem Spargel haben wir auch eine andere Möglichkeit, den zu verfrühen. Spargel wächst ja am Boden, reift ja am Boden ran, liegt unter den Folien. Das kennen Sie alle, das sind diese weißen oder schwarzen Folien. Und dort gibt es auch eine umweltfreundliche Möglichkeit. Und für alle Anbauer, die in der Nähe von irgendwelchen Kraftwerken sind oder Rußfabriken oder anderen Fabriken, die eben Abwärme haben und Abwärme übrig haben, die sonst in die Luft gepustet wird, gibt es eben auch die Möglichkeit, diese Abwärme zu nutzen. Und das sind einige Spargelanbauer auch hier bei uns in der Region Köln-Bonn, die eben diese Abwärme nutzen. Das geschieht über heißes Wasser, was dann über Pumpen in den Boden gepumpt wird. Und der Spargel wird dann eben, wenn es draußen noch kalt ist, der Boden vielleicht nur 3, 4, 5, 6, 7 Grad Wärme hat, so wird der Spargel eben vorgetrieben durch dieses warme Wasser, was sonst eben nicht genutzt wird.
Der kriegt ein warmes Fußbad. Also man leitet,
wie wir es auch gerne haben, wenn es draußen im Winter kalt ist.
Also die Abwärme von den Kraftwerken wird irgendwie, damit wird Wasser erhitzt und das wird dann in den Boden reingegeben.
Und die Abwärme würde sonst eben verloren gehen. Ne? Und so ist es eine umweltfreundliche Nutzung, auch wieder ohne den Einsatz von fossiler Energie. Das Einzige, was eben an Energie anfällt, ist eben der Betrieb für die Pumpen, die eben das warme Wasser dann eben zudem, in diesem Fall in diesem Spargelbetrieb, pumpen müssen.
Das klingt sehr vernünftig und so, dass man diesen Spargel dann auch guten Gewissens essen kann im März.
Und essen kann, genau. Und genießen kann und mindestens 14 Tage früher als den ohne die Heizung.
Aber woran erkenne ich das denn?
Das werden Sie als Kunde auf dem Marktstand in der Regel nicht erkennen. Also Sie werden es erkennen, wenn Sie in Ihrem Hofladen kaufen oder bei Ihrem Biobauern, mit dem ins Gespräch kommen.
Der muss mir das dann erzählen und ich muss genau nachfragen.
Aber ich wollte es Ihnen auch jetzt erzählen, wenn Sie nachfragen, denke ich, weil das eben solche Einzelheiten sind, die eben in der Regel der Kunde nicht nachfragt.
Das klingt ja schon sehr speziell. Sie untersuchen aber regelmäßig Betriebe darauf, ob sie möglichst klimafreundlich anbauen. Ja. Haben Sie da noch andere Beispiele, die in so eine Richtung gehen?
Also die Abwärme ist eigentlich eine relativ weit verbreitete Methode oder die Nutzung von Abwärme zur Verfrühung und Spargel ist eben das Paradebeispiel, weil eben die Rohre im Boden sind und der Boden eben noch relativ kalt ist und so eben, weil der Spargel vorgetrieben wird zu einer Zeit, wenn es eben draußen noch relativ kalt ist. Ne?
Mhm. Wenn wir uns den Saisonkalender jetzt nochmal genauer angucken, dann haben wir auf der einen Seite ja die Angaben, was im Moment irgendwie im Freiland wächst, man kaufen kann, was halt auch hier in der Region dann wirklich Saison hat. Aber Sie geben halt auch ganz klar an, was ich zwar kaufen kann, aber was vielleicht aus Lagerhaltung kommt oder aus dem Gewächshaus. Genau. Sollte ich denn diese Lebensmittel eher vermeiden?
Nein, aber es ist eben so, dass jedes Obst und Gemüse eine bestimmte Anbaudauer hat, eine bestimmte Anbausaison, die ist vorgegeben durch die Witterung, durch das Wetter bei uns. Und die einzige Möglichkeit im Anschluss daran, eben Früchte oder Gemüse oder Obst zu haben, wenn diese Saison ausgelaufen ist, ist eben aus dem Lager und auch bei der Lagertechnik hat sich viel getan. Die ist relativ umweltfreundlich und sie ist so ausgerichtet, dass sie eben die ganzen Vitamine und die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe des Obstes und Gemüse erhält.
Aber beheiztes Gewächshaus eher nicht?
Beheiztes Gewächshaus eher nicht, genau.
Genau. Also am besten Freiland, ein bisschen Lagerhaltung und gerne beheizten Spargel, der Fußbäder bekommt.
Ja, oder eben aus dem Folienhaus, wir sagen mit der Solarheizung. Also Solarheizung heißt in diesem Fall natürlich jetzt vorne eine Einstrahlung, so wie sie heute auch den ganzen Tag am geschehen hat. Wenn Sie dann das Folienhaus haben, gehen heute in ein Folienhaus, dann sehen Sie, wie stark das eben aufgeheizt wird, ohne dass Sie eben fossile Energie einsetzen müssen.
Kennt man ja ein bisschen, wenn man in so ein Zelt geht, das in der Sonne steht.
So,
ne?
Ist es auch.
Genau. Michael Blanke von den Gartenbauwissenschaften der Universität Bonn hat Saisonkalender mitentwickelt, aktualisiert sie regelmäßig und testet auch, wie Bauern zum Beispiel versuchen, umweltfreundlicher Spargelfrühchen herzustellen, sage ich mal. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nah am Teller gebaut ist unser Thema. Und wir haben eben gehört, dass heutzutage moderne Bauern versuchen, den Spargel mit warmen Fußbädern dazu zu bringen, dass er schon im März irgendwie schön schießt und wir ihn essen können. Das ist aber nicht so eine ganz neue Erfindung, oder, Vera?
Nee, ich habe gestern was Lustiges gefunden. Ich kann es jetzt allerdings in seinen Einzelheiten nicht erklären, aber zu Zeiten von Louis XIV, also der Sonnenkönig im 17. Jahrhundert.
Louis XIV, Moment.
Ja, genau, der solche Musik zu seinen Abendessen gespielt hat, ja. Der hat halt einfach echt gerne gegessen und hatte auch Vorlieben für bestimmte Speisen und Gemüse. Also während die Bauern halt Steckrüben und Karotten gegessen haben, hat der extrem gerne Erbsen gegessen.
Erbsen?
Frische Erbsen, ja. Und ja, die anderen haben halt das Jahr über getrocknete Erbsen gegessen, aber er wollte, wenn dann, frische Erbsen. Und ja, er hatte einen Chefgärtner, Jean-Baptiste de la Cantigny. Und der hat sich eine Technik ausgedacht, mit der er eben auch den Boden im Garten von Versailles beheizen konnte, damit die Erbsen das ganze Jahr über wachsen.
Also das klingt sehr danach, nach dem, was wir jetzt eben gerade gehört haben.
Ja, aber damals war das halt einfach wirklich nur bestimmt für die absolute Oberklasse, für den König. Und heute ist es irgendwie dann doch was für das Gemüse, was jeder essen kann.
Frühe Erbsen waren früher was ganz Tolles. Du hast ja Erdbeeren mitgebracht. Wir müssen sie jetzt einfach mal essen. Erdbeeren aus Deutschland.
Ja, du musst vor allem, ich weiß ja woher sie kommen.
Ach, ich muss jetzt einen Test machen.
Du musst
jetzt zwei weiße Teller mit schönen roten Erdbeeren. Die einen sehen etwas größer aus, ungefähr.
Genau, die einen sind etwas größer und vielleicht auch ein bisschen dunkelröter.
Ja.
Die anderen ein bisschen kleiner
und heller. Ich nehme mal jetzt erstmal die kleineren und helleren, weil ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass die manchmal besser schmecken.
Ja. Es hat sich eben auch schon jemand bei Facebook beschwert, dass du ins Mikrofon schmatzt.
Entschuldigung.
Gerade nochmal. Ja, aber also so ist das halt nun mal, wenn man eine Erdbeerprobe machen muss. Das geht nochmal nicht anders, weil du musst da jetzt raten.
Ich habe letztes Jahr anscheinend was Richtiges gelernt. Also die kleinen, etwas helleren, die schmecken viel süßer und viel fruchtiger. Und diese großen, roten, von denen man denken würde, tolles Aroma, die schmecken ganz wässrig, finde ich. Welche sind denn jetzt was?
Ja, was glaubst du denn jetzt?
Ich sage jetzt mal, die großen sind aus Spanien.
Bio-Erdbeeren aus Spanien, sagst du?
Ja, vielleicht. Und die anderen?
Konventioneller aus Deutschland, sagst du? Richtig!
Wir haben es wirklich nicht abgesprochen.
Ja, aber jetzt hör mal. Und weißt du, was ich verrückt finde? Rat mal, welche teurer waren.
Wenn du so fragst, waren die Deutschen teurer,
ja,
die nicht bio sind.
Ich habe das mal runtergerechnet. Die Preise in so einem Supermarkt sind dann ja auch ganz schön verwirrend. Ne? Da stehen bei den einen irgendwie der Kilopreis dran, was dann irre teuer aussieht, wenn da irgendwie 6 Euro irgendwas fürs Kilo dran steht. Und dann in den anderen steht halt 1,79 für 300 Gramm. Ich habe das mal für beide auf 300 Gramm runtergerechnet. Also die aus Spanien haben 1,79 gekostet, 300 Gramm. Und die aus Deutschland 2,09 Euro. Also
der Preis sagt nicht immer was
mehr
aus. Wobei der Preis jetzt schon was im Vorfeld über den Geschmack hätte aussagen können, weil ich die Bio-Erdbeeren aus Spanien wirklich nicht so lecker finde. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer darüber, was eigentlich die Ökobilanz ausmacht von Lebensmitteln und ob es immer nur das CO2 ist, auf das wir achten müssen, oder vielleicht auch noch was anderes.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Im Bio-Supermarkt, wenn ihr dort einkauft, dann habt ihr das vielleicht auch schon öfter gesehen, dass die da durchaus ja auch Äpfel nicht nur aus der Region haben, sondern auch aus Neuseeland. Äpfel aus Deutschland lagern tatsächlich monatelang im Kühlhaus nach dem September, nach der Ernte, damit sie knackig bleiben. Und wir haben ja auch gehört, nur weil etwas regional ist, hat es nicht unbedingt gerade Saison. Und da wird manchmal auch ganz schön nachgeholfen mit irgendwelchen Heizungen, die dann halt auch wieder CO2 verbrauchen. Natürlich kann man sich aber auch die Frage stellen, ob das jetzt wiederum ein Grund ist, regionales Obst und Gemüse zu verschmähen. Mit diesen Fragen, wie dem ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln, beschäftigt sich Alois Heißenhuber. Er ist Agrarökonom an der TU München im Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Und er kann genauer sagen, was man eigentlich alles mit einberechnen muss zur Ökobilanz von Lebensmitteln, trotzdem angefangen beim CO2.
Ja, die CO2-Bilanz, die beginnt natürlich schon bei der Produktion, über die Verarbeitung, Lagerung, Transport, Auslieferung bis hin sozusagen auf den Tisch des Konsumenten. Da müsste alles berücksichtigt werden. Und insofern ist es durchaus eine Frage wert, wie wird das hergestellt? Ist es sonnengereift oder ist es mit zusätzlicher Energie im Glashaus gereift worden? Also das ist schon ein Unterschied.
Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, die Tomaten, die aus Spanien kommen und da in der Sonne gereift sind und hier vielleicht im Gewächshaus gereift sind, dann sind die Tomaten aus Spanien vielleicht weiter hierher gefahren, aber sie brauchten keine Heizkosten.
Und das macht das Geschäft sehr schwierig, das zu vergleichen. Dann haben sie auf der einen Seite mehr Transport, was auch CO2 verursacht, aber Transport verursacht natürlich sonstige Kosten auch noch. Das ist ja nicht nur die CO2-Seite, sondern eben, ich brauche Straßen, ich verursache Lärm und so weiter. Aber ich habe in der Tat dann eine sonnengereifte Tomate, wenn sie denn dort auch sonnengereift ist. Ist ja nicht, teilweise wird er dort auch in Glas- oder Plastikhäusern produziert und habe hier vielleicht zu einer Zeit, wo bei uns normalerweise gar nicht Tomaten wachsen würden, die Tomaten eben im Treibhaus mit Fremdenergie oder mit fossiler Energie oder auch mit erneuerbarer Energie erzeugt. Also das macht das Vergleichen schon sehr schwierig.
Was würden Sie denn nochmal konkret sagen? Was sind die Vorteile von regionalem Anbau oder regionaler Produktion von Lebensmitteln?
Also mithin auch die Missstände oder die diversen Vorkommnisse führen dazu, dass Konsumenten vermehrt wissen wollen, wo kommt es her, wie wird es erzeugt, kann ich mich nötigenfalls vor Ort auch überzeugen, wie es erzeugt worden ist. Und das ist mit ein Grund, warum man tendenziell mehr regionale Produkte bevorzugt oder einkauft. Wichtig ist nur, dass das Produkt eben nicht nur mit dem Stempel regional versehen wird, sondern auch wirklich regional erzeugt worden ist. Es gibt ja Produkte, da reicht der Verarbeitungsprozess, der letzte aus, um es aus dieser Region kommend zu deklarieren. In Wirklichkeit kommen die Rohstoffe ganz woanders her. Also insofern ist hier auch noch die Politik gefordert, diese Etiketten mit Wahrheit zu versehen, dass ich mich darauf verlassen kann.
Mhm. Aber wenn wir uns jetzt nochmal also das ist jetzt sozusagen diese Vertrauenssache auch für die Konsumenten, warum sie regionale Produkte bevorzugen. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was über CO2-Einsparung hinausgeht, was für Vorteile hat denn da der regionale Anbau?
Also der Transport als solches, der sicher im CO2-Ausstoß auch zum Ausdruck kommt, der Transport verursacht ja noch andere Kosten. Und wenn ich Sachen einmal rauf und runter in Deutschland fahre, dann ist es ja nicht nur die CO2-Seite. Wir brauchen uns nur unsere Straßen anschauen, welches Verkehrsaufkommen wir haben. Hängt damit zusammen, dass wir wie wahnsinnig Sachen durch die Gegend transportieren. Und wenn ich den Aspekt reduzieren kann, dann trage ich nicht nur zur CO2-Verringerung bei, sondern ich habe auch andere Emissionen, die der Transport verursacht, Lärm, Staub, Straßenbeanspruchung, reduziert, wenn ich in regionalen Kreisläufen arbeite.
Mhm. Ich habe mal gehört, dass Bio-Erdbeeren aus Spanien, die sind zwar zertifiziert, aber wenn man genau hinguckt, dann werden die in Regionen angebaut in Spanien, wo es sehr wenig Wasser gibt und die Bauern zapfen deswegen zum Teil das Grundwasser an und schädigen die Umwelt damit sehr stark. Sind das auch so Sachen, die wir oftmals gar nicht so auf dem Schirm haben, auch Einsatz von, was weiß ich, Pflanzenschutzmitteln oder so, die der Umwelt schaden, auch wenn wir regionale Produkte kaufen oder Produkte, von denen wir denken, sie seien CO2-neutral?
Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an und drum finde ich die Verkürzung auf CO2 wirklich ärgerlich, denn der Bereich Wasser ist unter Umständen so ein gravierendes Problem, gerade den Punkt, den Sie benannt haben. Das ist heute ein Thema, dass in bestimmten Regionen nicht nur Erdbeeren, sondern Gemüse oder auch Blumen produziert werden, sozusagen zulasten des Grundwassers. Es gibt Regionen, da spielt das Wasser kein Problem, ist kein knapper Faktor, unter anderem auch in bestimmten Bereichen in Deutschland, aber auch im Ausland. Aber es gibt Regionen, da sinkt der Grundwasserspiegel ab, weil dort in ganz massivem Umfang Grundwasser zur Beregnung, zur Bewässerung verwendet wird. Und das wird im CO2 natürlich nicht erfasst. Also insofern ist dieser Aspekt Wasser in einer solchen Bilanzierung auch zu berücksichtigen, was in einer richtigen Ökobilanz auch zum Vorschein kommt. Und es gibt mehr und mehr Handelshäuser, die ihre Labels, ihr sozusagen ihr Etikett gerade vor dem Aspekt Wasser entsprechend ausrichten. Das heißt, sie versuchen zuzusichern, dass ich die Grundwasserströme nicht über Gebühr beanspruche. Ein ganz wichtiger Aspekt, der in bestimmten Regionen zu ganz dramatischen Konsequenzen führt.
Das heißt, da muss ich aber auch noch drauf achten als Verbraucher. Das wächst mir bald über den Kopf. Ich muss auf CO2 achten, ob es aus der Region kommt und auch noch auf das Wasser. Das ist nicht so einfach, oder?
Nein, und da ist dann die Grenze sozusagen der Nachvollziehbarkeit für den Verbraucher auch erreicht. Und da muss sozusagen der Gesetzgeber oder eine Stufe vorher das Handelshaus oder die Handelsfirma darauf achten. Und es gibt da Entwicklungen in die Richtung mit den sogenannten Labels, dass sie zusichern, dass dort die Umwelt nicht entsprechend überlastet wird, dass dort die Menschenanstrebe bezahlt werden oder wo Tiere im Spiel sind, dass es den Tieren gut geht. Also das sind Bestrebungen, die wir nicht nur im Obst- und Gemüsebereich, sondern auch in anderen Bereichen haben. Da sind wir aber noch weit weg. Wir können als Verbraucher, da werden wir beim Einkaufen in der Tat überfordert, wenn wir alle Aspekte berücksichtigen müssen. Also da ist letztendlich auch der Gesetzgeber gefordert oder das Handelshaus, einen entsprechenden Mindeststandard zuzusichern, damit ich sicher sein kann, dass ich hier nicht sozusagen über Gebühr Umweltschäden verursache.
Umweltverträglichkeit ist viel mehr als nur CO2 zu berechnen. Das sagt Alois Heißenhuber vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nah am Teller gebaut, das ist unser Thema heute. Und wir gucken etwas genauer darauf, was es so auf sich hat mit dem regionalen Anbau und was man darunter eigentlich zu verstehen hat. Und wir haben ja schon gehört, es ist nicht immer ganz klar, was es heißt, auch wenn es jetzt ein neues Siegel gibt, das Regionalfenster, das da relativ klare Angaben macht. Vera, du hast mal recherchiert, was die meisten Leute denn eigentlich mit diesem Begriff verbinden.
Genau, also laut einer Umfrage der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg waren 40% der Befragten der Meinung, dass ein regionales Produkt nicht weiter als 50 Kilometer transportiert worden sein darf. Und 25% der Befragten meinten, ein Radius von 100 Kilometern sei okay. Und 21% hielten eine Distanz für 20 Kilometer eben als eine anständige regionale Entfernung. Und wenn man dann aber mal mit jemandem von Slow Food Deutschland spricht, also heute Morgen hatten wir Rupert Ebner schon im Programm, der hat eine ganz andere Vorstellung von dem, was regional bedeutet.
Der Idealfall wäre, wir kennen den Erzeuger, wir kennen den Landwirt und er wohnt in einer Entfernung von uns, sodass wir wirklich mit ihm selber in Beziehung treten können. Und wenn er weiter weg wohnt, sodass die Fahrtkosten natürlich nicht ins Gewicht schlagen, dann bilden wir Einkaufsgemeinschaften, dass eben einmal jemand dann eine weitere Strecke zurücklegt und für 10, 20 Leute eben zum Beispiel frischen Käse oder solche Dinge in die Stadt schafft und damit der Kontakt, die Regionalität wirklich erkennbar ist.
Das sagt Rupert Ebner von Slow Food Deutschland. Also Slow Food ist eben eine Organisation, die sich für...
Genau, die setzt sich dafür ein, dass man mit mehr mit mehr Umsicht mit Lebensmitteln umgeht in der Produktion und auch in der Art und Weise, wie man sie verspeist.
Genau. Und wenn ich mir so anhöre, was er da sagt, dann fallen mir aber auf Anhieb auch diese ganzen Initiativen und Projekte rund ums Gärtnern in der Stadt ein, die natürlich echt sehr was mit regionalem Anbau zu tun
genau,
haben.
Genau, hast du da irgendwas Konkretes gerade vor Augen?
Ja, ich meine, in vielen Städten gibt es ja mittlerweile brachliegende oder ungenutzte Flächen, die dann zu Gartenprojekten umgewandelt werden. Da teilt man sich dann mit anderen Menschen eine Ackerparzelle und pflanzt gemeinsam das eigene Gemüse an, das man dann eben auch essen kann. In Berlin gibt es dann zum Beispiel die Prinzessinnengärten und in Köln haben sich da etliche Projekte zusammengeschlossen und das Netzwerk Urbanes Grün gegründet. Da findet man etliche Gemeinschaftsgartenprojekte oder auch die Stadtwinzer.
Ich kenne nur Stadtimker. Stadtwinzer, die bauen Wein in der Stadt an, dann auf Hochhäusern oder
ganz genau, so? Also ich habe ehrlich gesagt, ganz genau weiß ich es nicht, aber wie ich das verstanden habe, suchen die sich sonnige Ecken in der Stadt, die sie geeignet dafür halten, auch Wein anzubauen. Und den, ja, dann ernten sie gemeinsam, stellen da gemeinsam Wein draus her und was dabei rauskommt, das trinken die dann auch.
Der ist dann nicht nur regional, sondern urban, urbaner
Genau,
Wein.
Regional, urban, also direkt vor der Haustür.
Was hast du noch gefunden?
Es gibt noch zwei Ideen, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Das eine sind die Culinary Misfits. Die sind ebenfalls in Berlin. Das sind zwei Frauen. Die setzen nicht nur auf regionales Gemüse, das sie vom Bauern in der Nähe bekommen, sondern die verarbeiten und verkaufen solches Gemüse, das normalerweise in der Tonne landen würde oder halt auf dem Acker verfaulen würde.
Warum? Weil man das da einfach liegen lässt.
Genau, das sind dann so Karotten mit zwei Wurzeln oder verformte Kartoffeln mit vielen Dellen oder Tomaten. Also Gemüse, das eben nicht der Supermarktnorm entspricht.
Wie die ideale Gurke oder die ideale Tomate.
Ganz genau.
Du hattest noch von einem weiteren Projekt gesprochen?
Ja, das ist nicht in Deutschland, das ist der Dachacker in Rotterdam. Und das ist ein riesiger Dachgarten auf einem großen Gebäude. Und da gärtnern auch ganz viele Menschen zusammen. Und sie selber sagen, es sei Europas größter Dachgarten. Und dort wird eben auch Gemüse angebaut. Bienenstöcke haben die auch. Und als ich da mal mit einem der Macher auf diesem großen Flachdach stand und über Rotterdam geschaut habe, da hat er dann so direkt auf drei Orte unten am Boden gezeigt und meinte, hier, guck, da vorne in diesen drei Restaurants, da gibt es dann unser Gemüse. Also sprich, die haben wirklich eine Kooperation mit Restaurants in der Nachbarschaft, die dann auch das, was auf dem Dachgarten angebaut worden, verkochen. Ich würde so sagen, wenn das nicht regional ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, das ist also tatsächlich, regionaler geht es gar nicht. Mikrokosmos des Gartens. Und wir haben ja auch schon mitbekommen, all diejenigen, die sich wirklich direkt selber damit beschäftigen, selber in ihrer Nähe im kleinen Schrebergarten in der Stadt oder so die Sachen anpflanzen, die wissen dann auch wirklich, wann was reif ist und wann wir was essen können.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wein, haben wir schon gehört, gibt es auch in Deutschland angebaut. Schokolade würde schwierig werden wahrscheinlich, Vera, ne?
Kakao?
Also Kakao.
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht davon gehört. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ja, ich habe Kakaobohnen mal irgendwo in den Tropen gesehen. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja in der Sendung gelernt, nah am Teller gebaut, das war unser Thema. Sind regionale Produkte besser, vielleicht fürs Klima, die Umwelt, für uns alle? Was wäre dein Fazit?
Also ich glaube, im Supermarkt bin ich nach wie vor verunsichert und weiß nicht, was jetzt das Beste ist. Ich glaube, das Einzige, was es bringt, ist echt das eigene Gemüsebeet. Und naja, auf Avocado, Ananas und Banane werde ich auch weiterhin nicht verzichten. Ich meine, die kommen eh nicht von hier.
Ja, aber darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr. Ne? Es geht eher darum, auch wenn man keinen eigenen Garten hat, dass man doch ein bisschen genauer darauf achten kann. Und ich habe tatsächlich gelernt, dass regional im Grunde schon wirklich eine gute Idee ist.
Ja, wobei eben heute waren da ja so viele Faktoren, die auch irgendwie, ja, mit diesem, ja, okay, wenn der Spargel dann wirklich nur beheizt ist durch
ja.
Abwärme.
Sehr dann, schön, ja. Genau. Und nicht so weit transportiert. Das war die Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz. Vielen Dank an Vera Pache und Max Burbach, der uns in der Technik betreut hat. Morgen hören wir uns wieder und das ist hier das, was wir für euch zusammengetragen haben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hören unter den Kohlrabi. Das fällt mir auf. Allerdings steht da nicht immer unbedingt, wo es genau herkommt. Ich habe halt jetzt nur so eine Ahnung. Es kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Umgebung. Im Rheinland oder so. Keine Ahnung. Genau weiß ich es nicht. Ich kaufe es aber trotzdem, weil es sich gut anhört. Denn wir haben ja alle im Kopf, es ist besser, Essen zu kaufen, das zum Beispiel nicht aus Neuseeland kommt, sondern eher aus Neuss. Und Erdbeeren nicht im Dezember kaufen, sondern im Juni oder auch im April. Nah am Teller gebaut. Das ist unsere Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Guten Appetit.
Heimische Trauben. Gibt es überhaupt heimische Trauben? Doch, es gibt heimische Trauben. Die sind auch im Herbst dran. Heimische Äpfel gibt es im Herbst.
Süßkirsche. Juli, August.
Ich glaube, die ersten Erdbeeren im Freiland in Deutschland gibt es aber so, sagen wir mal, Mai, Juni. Und dann gibt es nochmal eine spätere Sorte, die so im August, September oder sowas unterwegs ist.
Wir brauchen dann am Tag auf dem gesamten Hof zwischen ja, 2 und 3 Tonnen Kohle. Schlecht sind für uns regnerische, feuchte, kalte Tage. Da kann dann der Verbrauch am Betrieb schon mal hochgehen auf 7 bis 8 Tonnen.
7 bis 8 Tonnen Kohle sind nicht gerade wenig. Vor allem in Anbetracht des klimaschädlichen CO2, das dadurch in die Luft geblasen wird.
Die deutschen Anbauer geben sich alle Mühe, ziehen alle Register, um eben dem Konsumenten möglichst früh in das gewünschte Obst und Gemüse aus der Region zur Verfügung zu stellen. Das nennt man Verfrühen. Verfrühen also das Obst und das Gemüse. Das geschieht auch auf sehr umweltfreundliche Art. Der Anbau geschieht unter Folien. Es wird also werden keine fossilen Energieträger, also kein Öl eingesetzt oder kein Gas oder keine Kohle. Für alle Anbauer, die in der Nähe von irgendwelchen Kraftwerken sind oder Gemüsefabriken oder anderen Fabriken, die eben Abwärme haben und Abwärme übrig haben, die sonst in die Luft gepustet wird, gibt es eben die Möglichkeit, diese Abwärme zu nutzen. Und das sind einige Spargelanbauer auch hier bei uns in der Region Köln-Bonn, die eben diese Abwärme nutzen.
Wichtig ist nur, dass das Produkt eben nicht nur mit dem Stempel regional versehen wird, sondern auch wirklich regional erzeugt worden ist. Es gibt ja Produkte, da reicht da der Verarbeitungsprozess, der letzte aus, um es aus dieser Region kommend zu deklarieren. In Wirklichkeit kommen die Rohstoffe ganz woanders. Also insofern ist hier auch noch die Politik gefordert, diese Etiketten mit Wahrheit zu versehen, dass ich mich darauf verlassen kann.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.